Und dass das so toll funktioniert, also irgendwer hat sich da eine Idee ausgedacht, die wirklich toll funktioniert, also das ist überraschend und faszinierend, finde ich.
Hallo Iris, neue Episode.
Hallo Andi, schön, dass du wieder da bist.
Ich freue mich auch. Und ich habe heute mein Lieblingsthema mitgebracht, das nicht nur die Energieökonomin Angela Holzmann von der Energieagentur Austria, die wir jetzt gerade gehört haben, fasziniert, sondern auch mich.
Und zwar?
Ja, in der heutigen Folge geht es um die Energiegemeinschaften. Seit 3 Jahren ermöglichen sie Menschen in Europa, miteinander Energie zu erzeugen und direkt zu teilen. Und das hat Dinge in Gang gesetzt, die sich vorher so niemand richtig vorstellen konnte. Also gute Dinge, Iris.
Wirklich gute Dinge.
Wirklich gute Dinge.
Das heißt, es wird heute eine hoffnungsvolle Folge.
Ja.
Na dann, los geht's.
Folgewirkung. Der Podcast des Klima- und Energiefonds.
Also die ein oder andere Folgewirkung HörerIn hat wahrscheinlich schon öfter von Energiegemeinschaften gehört. Also auch hier im Podcast.
Oder vielleicht auf unserem Blog auf www.folgewirkung.at.
Sehr guter Hinweis, danke dir. Aber ich würde trotzdem vorschlagen, dass wir nochmal ganz kurz erklären, was so eine Energiegemeinschaft überhaupt sein soll.
Finde ich super. Und zufälligerweise, Andi.
Du hast einen kleinen Impulsvortrag vorbereitet.
Genau so ist es.
Und zufälligerweise.
Genau. Und ich schwöre, er dauert nicht länger als 48 Sekunden.
Super, perfekt.
Okay. Also eine Energiegemeinschaft ist so etwas, würde ich sagen, wie ein selbstorganisierter Marktplatz für selbstproduzierten Strom. Wenn ich Strom erzeuge, also wenn ich zum Beispiel eine PV-Anlage am Dach habe, dann kann ich den Strom, den ich nicht verbrauche, entweder an ein Energieunternehmen verkaufen oder, und jetzt kommt die Energiegemeinschaft ins Spiel, ich kann mit anderen zusammen eine Energiegemeinschaft gründen und die Energie dann unter den Mitgliedern zu vorher festgelegten Preisen und Regeln verteilen. Die Idee dahinter ist, BürgerInnen durch diese neue Form der Selbstbestimmung einen Anreiz zu geben, ihre erneuerbaren Anlagen auszubauen. Und so soll auf lange Sicht gesehen die Erzeugung und der Verbrauch von Energie räumlich und zeitlich näher zusammengebracht werden. Also die Energie auch dort verbraucht werden, wo sie erzeugt wird. Was wiederum das Netz als Ganzes entlastet.
Ja, und seit 3 Jahren kann man in der EU jetzt eben genau solche Gemeinschaften gründen. Und das Überraschende ist, dass mit Abstand die meisten davon in Österreich entstanden sind.
Also Österreich ist tatsächlich ein Vorreiterland. Es ist auch in meiner über 15-jährigen Berufskarriere jetzt tatsächlich das erste Mal, dass wir in so einer Vorreiterrolle im europäischen Kontext sind. Also wir werden tatsächlich in sehr viele Länder eingeladen, einfach nur zu erzählen, wie funktioniert das in Österreich, warum funktioniert das in Österreich und wie setzen wir das um.
Andi, jetzt will ich aber schon wissen, warum genau das so gut funktioniert.
Das habe ich Angela auch gefragt und ihre Antwort war eigentlich sehr einfach.
Wenn wir fragt, warum es funktioniert, es ist gewollt. Der politische Wille ist da.
Ja, und das ist das Geheimnis. Es hat in Österreich von Anfang an einen breiten politischen Konsens gegeben, dass es so etwas wie Energiegemeinschaften geben soll.
Aber was ich jetzt nicht verstanden habe, ist, warum das bei uns besser funktioniert als woanders, wenn es doch eine EU-Verordnung gibt, die sagt, es soll Energiegemeinschaften geben.
Ja, der gesetzliche Rahmen stammt von mehreren EU-Richtlinien. Was aber in der Öffentlichkeit oft nicht so wahrgenommen wird, ist, dass die Nationalstaaten bei der Umsetzung sehr viel Ausschmückungsspielraum besitzen.
Okay.
Ja, und da kann man eben sehr viel richtig und sehr viel falsch machen. Beispielsweise wurde in Österreich von Anfang an eine Koordinationsstelle gegründet, die einerseits als Informationsdrehscheibe für die Bürgerinnen da ist und alle Informationen zum Thema Energiegemeinschaften bereitstellt, aber andererseits, und das ist mindestens genauso wichtig, darauf geachtet hat, dass alle Bundesländer von Anfang an mit ins Boot geholt werden. Wenn man Österreich kennt, weiß man auch, wie wichtig das ist. Umgekehrt kann man aber eben auch Dinge falsch machen. Kroatien hat beispielsweise zur Voraussetzung gemacht, dass jede Energiegemeinschaft eine eigene Person in Vollzeitanstellung braucht, um überhaupt gegründet zu werden.
Damit haben sich Energiegemeinschaften tatsächlich erledigt. Es gibt jetzt keine einzige. Weil das ist einfach nicht, also Gewinnorientierung ist nicht Sinn der Energiegemeinschaft, das kann man sich nicht leisten können.
Österreich dagegen hat sehr vieles richtig gemacht. Wobei der Boom der Energiegemeinschaften dann aber trotzdem sehr viele überrascht hat.
Ja, letztens hat einer von diesen enger involvierten Stakeholdern gemeint, sie haben sich ein Ziel für Ende 2023 gesetzt und das waren 1000 Energiegemeinschaften. Und da haben sie aber schon alle gesagt, naja, dann schreiben wir es halt mal hin, aber wie das was wird, wir können es uns nicht vorstellen. Ende 2023 3000 mit sehr stark steigendem Anstieg im zweiten Halbjahr.
Hat dich das überrascht?
Mich hat das total überrascht, aber ich glaube, das ist mehr eine persönliche Sache. Ich komme von der Energiesystemmodellierung, vom europäischen Strommarkt. Ich habe gern komplexe Systeme und viele Daten und dann sind die Energiegemeinschaften dahergekommen. Ich dachte, das ist super. Weil also so von der Grundidee sind Energiegemeinschaften ja dafür da, Bürgerinnen von der Energie, also an der Energiewende teilnehmen zu lassen. Es ist nicht so, dass das physikalisch irgendeine Auswirkung hat. Also nur weil wir zwei uns jetzt ausmachen, wir sind in einer Energiegemeinschaft, fließt weder der Strom anders, noch wachsen plötzlich PV-Paneele auf irgendeinem Dach. Das ist ein mehr oder weniger theoretisches Konstrukt, hat aber dann eben so eine Auswirkung in den Köpfen der Menschen, dass es dann doch wieder was macht. Das ist eigentlich total schön und mich hat das wirklich fasziniert und überrascht, ja.
Das heißt, da kommt jetzt plötzlich auch die Gruppenpsychologie in den Strommarkt.
Wahrscheinlich, genau, ja. Aber für das ist es auch da. Es ist dafür gemacht, die Menschen mitzunehmen. Und dass das so toll funktioniert, also irgendwer hat sich da vor 5 Jahren eine Idee ausgedacht, die wirklich toll funktioniert. Also das ist überraschend und faszinierend, finde ich.
Ganz praktisch und nüchtern betrachtet sind Energiegemeinschaften eigentlich nur, unter Anführungszeichen, eine neue Art der Energieabrechnung. Also das Revolutionäre an ihnen ist nicht, dass sie eine technische Neuerung darstellen, sondern dass sie das bestehende Netz einfach neu denken. Und dass diese Idee dann tatsächlich Zehntausende Menschen in Österreich dazu bringt, einen Verein zu organisieren und sogar ihre erneuerbaren Anlagen auszubauen, ja, mit dem hat so niemand gerechnet. Was auch niemand voraussehen konnte, ist, dass diese Idee den Blick der Menschen auf ihre technische Umwelt maßgeblich mitverändert.
Also wenn wir jetzt das Thema Smart Meter zum Beispiel hernehmen, für die Energiegemeinschaft, für die Abrechnung braucht Smart Meter Daten, das heißt diese 15-minütigen Verbrauchs- und Produktionsdaten, sonst funktioniert das mit der Abrechnung nicht, sonst weiß ich ja nicht, von wo der Strom kommt. Und bis vor kurzer Zeit war es in der Gesellschaft ja schon, also Smart Meter waren ein heikles Thema. Es war mehr so, oh mein Gott, der Netzbetreiber überwacht mich, der Lieferant weiß dann, wann ich mir welches Fernsehprogramm anschaue, was auch immer. Und jetzt hat es sich plötzlich total geschiftet in die andere Richtung, dass die Leute diese Daten selber brauchen. Und plötzlich, also es gibt jetzt Menschen, die bauen sich auf den Smart Meter noch ein eigenes Gerät, dass sie genauere Daten haben. Also denen reichen die Viertelstundenwerte gar nicht mehr. Also ich glaube, dass das schon, wenn man das selber sieht, selber braucht, dann haben diese Geräte und diese Daten einen Sinn. Und diese Daten braucht es halt in Zukunft ganz, ganz dringend für die Digitalisierung vom Stromsystem. Das heißt, wenn ich flexibel die Energie anbieten will, wenn ich flexible Tarife haben möchte und so weiter und die Speicher gut nutzen möchte, dann brauche ich diese Daten. Und wenn in der Bevölkerung der Rückhalt ist, wenn die diese Daten gerne hergeben, ist das natürlich ganz viel leichter.
Es braucht in Zukunft aber nicht nur Smart Meter und genauere Daten, sondern auch mehr Erzeugungsanlagen. Und da hat mir Angela etwas erzählt, das ich super spannend gefunden habe. Und zwar, dass Energiegemeinschaften auch neue Bürgerbeteiligungskonzepte ermöglichen, die den Widerstand, den es ja vor allem gegenüber dem Ausbau von Windkraftanlagen gibt, erheblich verringern können.
Also man sieht es jetzt bei Windkraftanlagen zum Beispiel. Ich komme aus einem Weinviertel. Da stehen sehr, sehr viele Windräder mittlerweile und es ist praktisch unmöglich, die Bevölkerung davon zu überzeugen, da jetzt noch ein paar hinzustellen. Und also da gab es jetzt ein Beispiel, da hat man eben versucht, die Anrainer, Gemeinden von einem Windpark profitieren zu lassen, an dem Profit, den Windräder einfach tatsächlich abwerfen. Und die bekommen jetzt ein super günstiges Angebot auf 20 Jahre 6 Cent pro Kilowattstunde und haben dann überraschenderweise tatsächlich doch für diese 3 zusätzlichen Windräder gestimmt. Und was sehr schön war, das war auch ein bisschen gewollt, aber das ist so schön funktioniert, es sind dann die Nachbargemeinden von dieser Gemeinde tatsächlich zum Bürgermeister gegangen und haben gesagt, hey, wir haben auch Windräder, jetzt stell doch noch 1 oder 2 auf und dann kriegen wir diesen Tarif bitte auch. Und das finde ich total schön, weil das, man muss nicht jeden Tag 100 Windräder sehen und dann 30 Cent für die Kilowattstunde zahlen. Man kann da ruhig profitieren davon.
Aber ist ein ganz neuer Zugang.
Eigenartigerweise, ja.
Wenn ich sowas höre, Andi, geht ehrlich mein Herz auf. Also es ist so schön zu sehen, was Gemeinschaften bewirken können oder was auch einfach nur der praktische Bezug zu Dingen bewirken kann. Weil wenn ich weiß, dass das Windrad da vorne am Hügel meinen Strom erzeugt und ich den noch günstiger kriege und ich dafür stimme und in einem Verein bin und Teil von so einem Ding bin, das diesen Strom erzeugt, naja, ich würde das Windrad dann gleich Hansi nennen.
Das kann ich extrem gut nachvollziehen. Wobei dieses Windrad benennen, ich glaube, das solltest du niemandem weitererzählen.
Da bin ich zu romantisch.
Das ist eine Spur zu romantisch. Nur du machst einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und das ist eben der direkte Bezug macht den Unterschied. Ohne den geht es einfach nicht. Das haben wir jetzt im Podcast schon in vielen Episoden in den unterschiedlichsten Themenbereichen immer wieder gehört. Das heißt, wenn die Menschen keinen persönlichen Bezug zu den Themen und zu den technischen Geräten der Energiewende entwickeln, dann wird diese Energiewende nicht auf die Art und Weise umsetzbar sein, wie sie geplant worden ist. Ja, und Energiegemeinschaften können aber eben genau so etwas erreichen, also so einen direkten Bezug zwischen Mensch und ihrer Umwelt herstellen. Der Boom der Energiegemeinschaften führt jetzt aber auch zu einem ganz anderen Phänomen, das diesen direkten Bezug, von dem wir gerade gesprochen haben, etwas entgegenläuft. Denn es finden sich immer mehr Unternehmen, also Dienstleister, die Menschen bei der Gründung und Abwicklung von Energiegemeinschaften unterstützen möchten.
Dienstleister sind Fluch und Segen zugleich tatsächlich. Also es ist einfach ein neues Marktsegment und es gibt Dienstleister. Es ist ein Markt da, also es kommen Dienstleister, das ist ganz automatisch, dass das passiert. Ich finde, sie haben einerseits, machen sie das professionell und haben dadurch ein riesen Know-how. Und das ist natürlich schon, die können Sachen schneller umsetzen. Wenn ich das zum 25. Mal mache, mache ich das mit weniger Fehlern und schneller, als wenn ich es zum ersten Mal mache, eh klar. Und was auch ist, sie verdienen halt Geld damit. Und dadurch sind sie eher dahinter, dass sie jetzt noch eine Gemeinde und dort noch eine Gemeinde, also sie überzeugen Menschen, dass sie eine Energiegemeinschaft gründen. Der Nachteil meiner Meinung nach ist, dass die Idee der Energiegemeinschaft ist halt, dass Bürgerinnen selbst aktiv werden, dass diese Selbstermächtigung, ich kann was ändern, ich kann was machen. Und das fällt halt zum großen Teil weg, wenn das ein Dienstleister übernimmt.
Jetzt kommen wir in den zweiten Teil dieser Folge. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum die Glocken läuten, dann hat das mit unserem nächsten Gast zu tun, mit Bente Knoll. Sie betreibt das Büro für nachhaltige Kompetenz, wo sie sich das empathische Vermitteln zwischen Mensch und Technik zum Beruf gemacht hat. Also ganz konkret erhebt sie beispielsweise die Bedürfnisse von vulnerablen Menschen im öffentlichen Raum und bringt diese Expertise dann bei neuen Bauvorhaben mit ein, damit deren Blick nicht vergessen bleibt. Also der Mensch steht bei Bente immer im Mittelpunkt, auch im Privaten, denn da ist sie evangelische Seelsorgerin. Und in dieser Doppelrolle hat sie ein Projekt ins Leben gerufen, das sich Energy with Spirit nennt und die Idee der Energiegemeinschaft solidarisch weiterdenken will.
Solidarische Energiegemeinschaften verstehen wir bei Energy with Spirit so, dass mindestens 10% vom Gewinn, von dem, was die Energiegemeinschaft produziert, sei es in Kilowattstunden oder in Euro, dass diese 10% an vulnerable Gruppen weitergegeben werden.
In Österreich sind etwa 117.000 Haushalte von Energiearmut betroffen. Das heißt, diese Haushalte haben zu wenig Geld zum Heizen, Kühlen oder einfach nur die Stromabrechnung zu begleichen. Und besonders diese Haushalte waren in den letzten Jahren von den steigenden Energiepreisen betroffen. Und genau da setzt die Idee der solidarischen Energiegemeinschaft an. Energy with Spirit zielt darauf ab, 10% der erzeugten Energie einer Energiegemeinschaft an vulnerable Gruppen weiterzugeben. Und das sieht Bente auch als ganz selbstverständlich an.
Eine Energiegemeinschaft bezieht Sonnenenergie, die kostenlos ist. Natürlich die ganzen Investitionen und so weiter und so fort. Aber an sich müssen wir auch hier wirklich davon ausgehen, wir verwenden eine Ressource, die uns kostenfrei zur Verfügung steht, die uns wirklich von der Sonne auf die Erde geschenkt wird, wenn ich das ein bisschen übertragen sagen darf. Ja? Und da denke ich schon, dass eigentlich solche rein wirtschaftlichen Modelle eigentlich nicht greifen dürfen. Ja, weil sozusagen die Ressource Sonne kostenfrei in dieses sozusagen Wirtschaftsmodell eingespeist wird. Und da finde ich es schon wirklich notwendig, über Solidarität, und zwar wirklich auch ganz konkret, was gebe ich von dem, wo ich das kostenfrei beziehe, was gebe ich sozusagen in Euro oder in Kilowatt weiter? Selbstverständlich, Amortisationsrechnungen sind notwendig, ganz klar. Aber es ist trotzdem so, dass ich mir dann schon denke, Energiegemeinschaften sozusagen nur unter diesem klassisch betriebswirtschaftlichen Wirtschaftsgedanken zu sehen, greift meiner Meinung nach zu kurz.
Genau deswegen soll es zur neuen Norm werden, dass diese 10% eben weitergegeben werden. Und diese 10% zu geben, auch das ist nichts Neues, hat mir Bente erzählt, sondern kommt direkt aus dem Spirit der Kirchengemeinschaften.
Wir haben auch in unserem Projekt dieses Konzept mit den 10% auch von Wissenschaftlerinnen der Evangelisch-Theologischen Fakultät herleiten lassen und haben da sozusagen gebeten um biblische Bezüge aus dem Alten Testament, dem Neuen Testament, der Kirchengeschichte und aus einer aktuellen ethischen Perspektive. Und da ist ein sehr schönes, kurzes Papier auch entstanden, das so herleitet, dass eben diese Solidargemeinschaften, ja, das ist jetzt keine Erfindung des 20. Jahrhunderts oder des 21. Jahrhunderts, sondern da sehen wir wirklich in den alten biblischen Texten, die ja sozusagen teilweise auch Glaubenserfahrungen sind, die übertragen werden, die aber auch sozusagen zeigen, wie einfach vor tausenden Jahren Menschen zusammengelebt haben und welche Werte dahinter gestanden sind, dass das eben sich schon in diesen alten Texten wiederfindet. Also wie gesagt, keine Erfindung von heute. Und wenn jetzt Institutionen auch wirklich sagen, wir leben diese 10%, dann finde ich das schon einen sehr großen gesellschaftlichen Mehrwert auch.
Im Projektzeitraum sollen jetzt zwei Energiegemeinschaften mit diesem Spirit entstehen. Eine in Wien-Donaustadt und eine in Bad Geusern in Oberösterreich. Möglich macht das Ganze ein breites Konsortium aus Wirtschaft und der evangelisch-diakonischen Kirchengemeinschaft. Und wir hoffen, das Eigenlob ist gestattet, auch durch eine Förderung des österreichischen Klima- und Energiefonds. Ziel des Projektes ist es, Know-how zu sammeln und dann für alle zur Verfügung zu stellen, die auch selbst eine solidarische Gemeinschaft gründen wollen. Bente hofft dabei auf eine breite Beteiligung weiterer Glaubenscommunities in Österreich. Aber nicht nur.
Wenn ich es jetzt auch wirklich sozusagen utopisch weiterdenke, dass man da vielleicht auch über Modelle nachdenken müsste, inwieweit sozusagen große Energieversorger vielleicht auch jetzt abseits von den Energiegemeinschaften vielleicht auch diesen solidarischen Gedanken auch mittragen, wenn es jetzt große Energieversorgungsunternehmen sind, die auch über PV-Anlagen verfügen, könnte dann sozusagen es natürlich auch in deren Geschäftsmodell Einklang finden. Aber da weiß ich, dass ich jetzt sehr utopisch bin, weil ich mir da sozusagen auch was wünsche von großen Unternehmen, die einfach ein anderes wirtschaftliches Denken haben. Aber ich glaube, vielleicht gelingt es uns ja mit unserem Projekt so einen kleinen Gedankenanstoß auch in die Entscheidungsgremien von großen Einrichtungen zu bringen.
Das ist ja ein wirklich schönes Schlusswort, Andi.
Ja, ein besseres Schlusswort kann man sich nicht wünschen.
Finde ich auch.
Ja. Eine Sache bleibt mir aber noch zu sagen. Seit März dieses Jahres gibt es eine nationale Koordinierungsstelle zur Bekämpfung von Energiearmut, die im Klima- und Energiefonds angesiedelt ist und die Zahl der energiearmen Haushalte reduzieren soll. Den Link dazu stellen wir euch in die Shownotes.
Genauso wie den Link zum Projekt Energy with Spirit, würde ich sagen, und zu unserem Blog, denn dort gibt es auch Infomaterial und weiterführende Links, falls ihr jetzt auch Lust bekommen habt, eine Energiegemeinschaft, ob solidarisch oder nicht, zu gründen.
Ja, und wer jetzt noch an weiterer Expertise von der Angela Holzmann interessiert ist, sie ist regelmäßiger Gast im Podcast Betajoule der Austrian Energy Agency, den ich euch auch sehr ans Herz legen kann. Ja, und damit, Iris, sind wir jetzt wirklich am Ende angelangt.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, wir hören uns in der nächsten Folge.
Folgewirkung ist der Podcast des österreichischen Klima- und Energiefonds. Der Klima- und Energiefonds unterstützt Ideen, Konzepte und Projekte in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Mobilität, Marktdurchdringung und Bewusstseinsbildung. Mehr Informationen auf www.klimafonds.gv.at. Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sissi Grant.
Alle Informationen zum Podcast findet ihr auf www.folgewirkung.at.